Liebe Gemeinde, als Grundlage für die Predigt ist heute eine Geschichte aus dem Alten Testament dran, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Es geht um Elia und wie er vor Isabel wegrennt. Ich verlese im Laufe der Predigt immer wieder Abschnitte aus dieser ganzen Geschichte. Liebe Gemeinde, wenn ich die Bibel lese, dann habe ich manchmal die Frage, Gott, warum hast du gerade bei dieser Geschichte dafür gesorgt, dass die in der Bibel auftaucht? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Das kommt mir an der einen oder anderen Stelle im Alten Testament schon so vor. Und dann ist ja auch die Frage, naja, hat das eine Bedeutung für mich? Und wenn ja, welche, was mache ich denn jetzt damit? Und die Bibel ist ja Gottes Wort und er hat dafür gesorgt, dass Menschen aufgeschrieben haben, es ist wahr und es wird wirken, davon bin ich überzeugt. Aber trotzdem fragt man sich manchmal, weshalb diese Geschichten? Im Buch der Könige gibt es eine Reihe von Kriegshandlungen. Und immer wieder geht es dabei um die Frage, wer ist denn nun der richtige Gott? Und meist ist es so, wer den Krieg gewinnt, sagt, mein Gott ist der Stärkere. Im letzten Jahrhundert war es, kommen wir in unsere Zeit, ja eher allgemein gut, es gibt einen Gott. Die Frage ist eher, glaube ich an den? Lebe ich mit ihm, diene ich ihm oder sage ich, es ist nichts für mich, den lasse ich beiseite? Das war oft so dieses Gegenüber. Da ist ein Gott, glaube ich dran oder glaube ich nicht dran? Ich denke, in unserer Zeit ist es anders. Ich kann verschiedene Namen für unsere Zeit geben. Einige sagen, wir leben in der postmodernen Welt und da gibt es Glaubensoptionen, also als ob ich mir was aussuchen kann. Also Religionen gibt es in großer Anzahl. Verschiedene Götter, denen ich nachlaufen kann. Manchmal mache ich das vielleicht bewusst oder auch unbewusst. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und gerade jemand, der in einer Stadt wohnt, vielleicht hast du Bekannte, die zum Studium sind oder da wohnen, werden dir das bestätigen, dass das in der Stadt nochmal eine ganz andere Nummer ist, vielleicht als auf dem Land. Und da bekommen plötzlich manche Geschichten aus dem Alten Testament eine ganz andere Bedeutung, weil es ja dort oft um andere und viele Götter geht und die Frage ist, wer ist denn nun der Richtige und welchem Gott soll ich folgen? Ahab und Isabel sind König und Königin von Israel. Und die haben gesagt, Baal, das ist unser Gott, den sollt ihr anbeten und haben das als offizielle Religion eingeführt. Und Elia ist ein Prophet von Gott, der denen entgegentritt und sagt, ihr habt Unrecht. Es gibt nur einen Gott, Jahwe. Und er sagt, ich fordere euch heraus. Wir treffen uns am Berg Karmel und führen einen Wettkampf durch. Und wir schauen, wer der stärkere Gott ist. Und es werden zwei Altäre aufgestellt. Und er sagt, jeder von uns betet zu seinem Gott. Und der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lassen kann, der gewinnt. Und die Menschen, die Baal nachfolgen, mit König und Königin, die beten, diese Priester, und es passiert nichts. Und Elia betet und es fällt Feuer vom Himmel. Erst das Opfer, was er gebracht hat, dann das ganze Holz und dann selbst das Wasser, was er extra noch drüber gegossen hat, um zu zeigen, mein Gott kann alles. Und alle stehen staunend daneben und sagen, dieser Gott, das ist der Richtige. Elia hat im Grunde genommen das getan, was ich vielleicht auch tun würde, um meinen Gott zu beweisen und zu sagen, ja, das ist der lebendige Gott. Wir machen den Wettkampf, wir streiten drum. Und Elia zeigt, dass er gewonnen hat. Er hat den Glaubenskampf gewonnen und hatte jetzt erwartet, jetzt haben es alle verstanden. Das ist der richtige Gott. Jetzt folgen sie ihm alle nach. Auch der König und die Königin müssen es verstanden haben. Und genau an dieser Stelle lese ich weiter, was passiert. Und Ahab sagte zu Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Elia hat gewonnen und jetzt wird er enttäuscht. Gott hatte seine Gebete erhört, das war sichtbar für alle. Das war nicht nur so eine Sache, wo so persönlich einen Eindruck hat, sondern wirklich für alle erkennbar. Aber der König kehrt nicht um und die Königin ebenso nicht. Ich denke, als Christ gibt es Situationen, wo wir genau das erleben. Glaubenskämpfe, die wir durchmachen. Das können kleine oder größere Dinge sein. Ein Kampf, der mir immer wieder einfällt, ist, wenn ich mit jungen Leuten auf Rüstzeit fahre und du willst dort, dass Menschen das erste Mal oder wieder von Jesus begeistert werden. Man betet miteinander, man feiert Gottesdienst, man macht tolle Aktionen und der Wunsch ist so, die sollen auch erleben, dass Jesus wirklich lebendig ist. Und dann passiert es ganz oft, und ich habe das so oft erlebt, dass junge Menschen zum Glauben kommen, von Gott angerührt werden. Und dann ist da eine große Euphorie da. Und du fährst nach Hause voller Vorfreude und dann ist eine Woche vorbei und es kommt ein Tief. Und du fragst dich, ist der Gott, den ich vor einer Woche erlebt habe, heute noch derselbe? Irgendwie fühlt es sich anders an. Vielleicht kennst du das in deinem familiären Umfeld oder deinem beruflichen Umfeld, so ein kleiner Kampf. Du hast endlich mal die Gelegenheit gefunden, ein Gespräch mit jemandem zu führen, wo du schon lange vorhattest, ich will mal über den Glauben reden. Und es öffnet sich so eine Tür und man redet mit demjenigen drüber und es ist irgendwie eine Offenheit da und du freust dich und denkst, na jetzt muss er es doch verstanden haben. Eine Woche später trefft ihr euch wieder zur Geburtstagsfeier und es ist alles weg. Und du denkst, ach Herr, letzte Woche warst du noch da, irgendwie so ein Durchbruch hat es nicht gegeben. Wie reagiert Elia auf diesen Brief, auf diese Einschüchterung von Isebel? Musikalisch untermauerte Predigt. Wunderbar, Wolf. Elia fürchtete sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Beersheba und Juda ließ seine Diener dort. Er ging aber hin in die Wüste, eine Tagereise weit, kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Elia bekommt es mit der Angst zu tun. Er wird eingeschüchtert, er fürchtet sich und er rennt weg, soweit er nur kann. Zunächst rennt er bis zur Grenze des Landes, lässt seinen Diener dort und dann sagt er, ich gehe auf Nummer sicher, ich gehe richtig in die Wüste, nochmal weiter. Und da setzt er sich unter einen Baum, den er findet. Er scheint irgendwie ein Widerspruch in sich selbst zu sein. Erst ist er ganz mutig, steht vor dem König, der Königin vom ganzen Volk sagt, das ist mein Gott, an den müsst ihr glauben. Und er gewinnt. Und ein paar Tage später kriegt er einen Brief und rennt weg. Er ignoriert plötzlich in diesem Chaos von Gefühlen, was er hat, was eigentlich die Wahrheit ist. Nämlich, dass an diesem Berg Karmel, bei dem Sieg, den er erlebt hat, dass es Leute gegeben hat, die sich bekehrt haben. Das ist dort aufgeschrieben. Er vergisst, dass es einen anderen Prophet gab, der in dem Kapitel vorher beschrieben ist, Obadja, der gesagt hat, unter großen Mühen habe ich Gottes Propheten versteckt vom König und der Königin. Es gab Leute, die mit Elia gekämpft haben. Aber wenn die Panik kommt, ist das alles wie weggewischt. Er geht weg aus der Situation, er verlässt das Land und seine Seele ist so fertig, dass er sagt, ich will aufgeben. Ich will nur noch sterben, Gott. Alle sind gegen mich. Ich bin ganz allein. Man kann auch sagen, es ist ein depressiver Anfall. Das geschieht, wenn unsere Seele überfordert ist. Das kann im geistlichen Leben passieren, das kann aber auch im ganz normalen Alltag geschehen. Es ist zu viel, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Zum Glück wird in unserem Land ja auch über Depressionen, über Situationen, wo es der Seele zu viel ist, offener gesprochen. Menschen trauen sich zu sagen, wenn ihre Seele sprichwörtlich weint. Das sieht man den Leuten ja nicht an, wenn die fertig sind. Oft jedenfalls nicht. Ich denke an zwei Komiker, die das in letzter Zeit in die Öffentlichkeit gebracht haben, die darüber, über ihre depressiven Phasen gesprochen haben. Und den Clowns, den Comedians, den traut man das ja am wenigsten zu, wenn Leute vorn stehen und alle zum Lachen bringen, dass die plötzlich sagen, ich kenne solche Depressionen, solche Gedanken, die mich niederdrücken. Diese beiden sind Kurt Krömer und Thorsten Sträter. Und die im Fernsehen, das kann man auch auf YouTube nachgucken, so Gespräche, wo sie ganz öffentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen davon gesprochen haben, wie es ihrer Seele manchmal geht. Thorsten Sträter tut das sogar in seinen Live-Auftritten. Ich habe es diese Woche selber erst erlebt, dass er in humoristischer Weise davon erzählen kann, dass er sagt, ich habe auch solche Phasen gehabt, darüber kann man sprechen. Und Kurt Krömer hat sogar ein Buch darüber geschrieben mit dem schönen Titel Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ich will jetzt nicht therapeutisch auf Depressionen eingehen. Wer da Not hat und eine Tiefe hat, der braucht ärztliche Hilfe, einen fähigen Arzt. Aber dieser Titel von Kurt Krömer, der gefällt mir, weil in dem ist viel Weisheit drin. Nicht jeder Gedanke, der in meinem Kopf ist, dem muss ich vertrauen. Nur weil mir das im Kopf, dieser Satz drinsteckt, dass ich versage, dass ich nicht mehr kann, muss das nicht die Wahrheit sein. Und schon gar nicht die Realität. Elia hat so einen Kopfkreislauf bei sich drin. Er ist müde, er sieht nicht mehr, was Gott alles schon getan hat. Es gab doch Umkehr. Es gab andere, die den wahren Gott gefunden haben. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Elia hatte Gott erlebt. Er hat einen Glaubenssieg errungen, aber er braucht eine neue, er braucht eine tiefere Begegnung mit Gott. Ich will die erste Situation weiter vorlesen, was dann passiert, als Elia mitten in der Wüste sitzt. Und siehe, ein Engel rührte Elia an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Elia sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Es ist genial, auf welche einfühlsame Weise Gott diesem gebrochenen Elia begegnet. Er schickt ihm einen Engel vorbei. Und die Botschaft ist nicht, jetzt steh doch endlich mal auf, reiß dich zusammen, kehr um, vertrau mir jetzt. Ein Engel wird zum Koch. Es wird jetzt nicht beschrieben, ob er eine Kochmütze auf hat und wie er das da in der Wüste getan hat. Aber er bereitet ihm etwas vor. Mitten in einem Umfeld, wo es nichts zu essen und zu trinken gibt. Hier, Elia, ich habe da was vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Du kannst dich ransetzen. Und Elia isst und trinkt und er darf sich wieder ausruhen und hinlegen. Manchmal gibt es so Christen, die sagen, wenn Menschen in einer schwierigen Situation sind, vielleicht auch depressiv sind, jetzt musst du beten, dir fehlt es an Glauben, da ist zu wenig da, es gibt noch irgendwo Sünden, die du noch nicht bekannt hast. Nichts davon macht der Engel. Er sieht Elias Situation und seine Seele und sieht, er braucht einfach Ruhe. Für uns vielleicht übersetzt meinen Spaziergang, viel Schlaf und gutes Essen. Gott versorgt Elia im besten Sinne ganzheitlich. Und dann kann er wieder aufstehen und weitergehen. So die Erstversorgung. Es braucht eine weitere, eine zweite Begegnung mit Gott, dass er Gott auf neue Weise erlingt. Und diesen etwas längeren Abschnitt, Elia neu am Berg Gottes, will ich uns jetzt weiterlesen. Elia kam dort in eine Höhle, blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus, tritt auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Elia sagt, Gott, ich habe für dich gekämpft, leidenschaftlich, bin ich für dich eingetreten. Ich hatte den richtigen Plan, es hat sogar funktioniert, das Feuer kam vom Himmel. Aber was ist los mit dir, Gott? Und zweitens sagt er, Herr, ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Ich bin der Einzige, der noch richtig glaubt und der für dich eintritt. Du siehst, Elia hat Gott irgendwie so in eine Schublade gesteckt. Er weiß genau, wie Gott sein sollte und wie Gott agieren muss. Und Gott zeigt ihm hier, du kannst mich nicht in so eine Schachtel, in so eine Schublade reinstecken. Das ist einer der Gründe, warum du, warum ich manchmal vielleicht deprimiert sind. Weil wir zu pessimistisch oder zu optimistisch werden. Gott lehrt hier neu Elia das Evangelium. Elia, du bist sündiger, als du jemals selber geglaubt hast. In dir sind Tiefen drin, die du nicht sehen willst. Und Elia, du bist in Christus mehr geliebt, als du jemals zu hoffen gewagt hättest. Elia dachte, er würde die Welt retten. Er wurde überheblich. Und er braucht etwas von Gott, das ihn auf die richtige Spur bringt. Und das sind aber nicht Feuer und Erdbeben, sonst ist das Wort der Gnade eine stille Begegnung. Erdbeben, Wind und Feuer, das sind Zeichen des Gerichts. Gott ist darin Menschen begegnet. Mose ist im brennenden Dornbusch Gott begegnet. Oder am Berg Sinai, da waren Wolken drum, da waren Gewitter auf dem Berg. Gott ist Menschen so begegnet. Aber Elias Seele brauchte jetzt etwas anderes. Er hat die sanfte Nähe Gottes gebraucht und ist ihm in der Stille begegnet. Das macht sein Herz neu. Diese Berührung neu von Gott in eine ganz andere Tiefe. Er hat sich neu erholt, mit Essen und Trinken Gott versorgt und hier kriegt er neue geistliche Einsicht. In Zeiten von Depression und von Verzweiflung bekommt er ganz neu eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Gott lässt uns nicht allein. Er kocht sogar, Essen und Trinken. Er gesteht Schlaf zu und dann kommt er mit großer Gnade neu in die Stille hinein. Und er lädt uns und zieht uns so hinein. Such auch du die Stille vor Gott, weil ich dort zu dir reden will, zu dir ganz persönlich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.